Aber unser Predigttext heute Morgen, den findet ihr im Kolosserbrief, Kolosser 1, die Verse 15 bis 23. Kolosser 1, die Verse 15 bis 23. Als ich Teenager war, gab es einen Film, den ich total gerne gemocht habe. Der hieß iRobot. Vielleicht kennt den einen oder anderen. 2004 kam dieser iRobot-Film raus. Und ich habe in der Vorbereitung gemerkt, einer der Täuflinge ist sogar jünger als der Film. Ja, also das hat mich dann auch irgendwie ein bisschen eingeordnet, wie alt ich bin. Aber iRobot spielt im Jahr, also ist gedreht 2004, aber spielt im Jahr 2035. Roboter sind überall und übernehmen alle möglichen Aufgaben und Mensch und Maschine leben im Alltag Seite an Seite. Und diese Maschinen in dem Film sind so programmiert, dass sie niemandem schaden, sondern nur den Menschen dienen. Alles läuft gut, Mensch und Maschine laufen und funktionieren nebeneinander her. Das Problem dann in dem Film ist, die Firma US Robotics hat einen Supercomputer gebaut. Eine künstliche Intelligenz, sie heißt Vicky. Und dieser Computer fängt auf einmal an, ein Eigenleben zu entwickeln. Eine ganz eigene Persönlichkeit. Und dieser Supercomputer hat zwar immer noch diese Grundgesetze einprogrammiert, aber er fängt auf einmal an zu denken, dass er über die Welt regieren muss, um die Menschen vor sich selbst zu schützen. So geht dieser Supercomputer, der dann die Roboter übernimmt, geht brutal gegen jeden Menschen vor, der sich nicht ihm als den Supercomputer unterordnen will. So steht die Welt kurz davor, von einer Maschine übernommen zu werden. Aber Will Smith und seine Kollegen schaffen es natürlich, den Supercomputer im letzten Moment zu zerstören, indem sie Nanobots in den Supercomputer einfügen und der Supercomputer wird zerstört. Also die Geschichte ist, der Mensch schafft eine Maschine, die sich verselbstständigt und kurz davor ihren Schöpfer, den Menschen, zu überwältigen. Und ich befürchte, dass wir manchmal auch so über Gott nachdenken, wenn es zu Gott und dieser Welt kommt. Gott schafft eine sichtbare und unsichtbare Welt, aber seine Schöpfung entwickelt sich nicht so, wie er hofft und jetzt übernimmt auf einmal die Schöpfung das Ruder und es findet ein kosmischer Kampf zwischen Gott und seiner Schöpfung statt. Und wer weiß, ob Gott am Ende gewinnen wird. Oh, liebe Gemeinde, das ist so fern von der Realität, wie es nur sein kann. Wenn du einen Vergleich haben willst zwischen den Proportionen zwischen Gott und seiner Schöpfung, dann stell dir nicht diesen Film vor, sondern stell dir vor, wie du vor einer Sandkiste stehst, wo feiner Pudersand ist. Und du kriegst einen kleinen Sandkorn, kriegst du raus und guckst ihn dir an in deiner Hand. Das ist die richtige Proportion zwischen Gott und seiner Schöpfung. Die Schöpfung ist so, der Unterschied zwischen Gott und seiner gesamten sichtbaren und unsichtbaren Schöpfung ist so groß wie zwischen dir und einem Sandkorn. Es ist absurd zu denken, dass Gott in irgendeiner Art und Weise die Kontrolle verloren hätte oder in Gefahr laufen könnte, dass er am Ende etwas geschaffen hat, was er selbst nicht mehr handhaben kann. Aber auch wenn der größte Unterschied zwischen Gott und uns wie das Sandkorn in meiner Hand ist, so ist doch die emotionale Beziehung zwischen Gott und seiner Welt eine ganz andere als zwischen mir und einem Sandkorn. Gott liebt diese Welt, die er geschaffen hat, damit sie in Abhängigkeit von ihm aufblüht. Weil wenn wir die Geschichte der Bibel kennen, dann wissen wir, dass die Krone der Schöpfung, geschaffen in Gottes Ebenbild, sich umgedreht hat und gesagt hat, wir wollen selbst entscheiden, was richtig und falsch ist. Gott, wir brauchen dich nicht mehr. Wir wollen selbst Gott sein. Die Schöpfung erhebt sich gegen den Schöpfer. Und an dem Punkt hätte Gott den Stecker ziehen können und uns alle in Ewigkeit verdammen können. Das wäre gerecht gewesen an diesem Punkt. Aber Gott liebt die Schöpfung, seine Schöpfung, dieses winzige Sandkorn. Und wie liebt er es? Er liebt es auf diese Weise, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Und wer ist dieser Sohn? Wer ist dieser Sohn, von dem wir in Johannes 3, Vers 16 lesen? Er ist Jesus Christus, der am Kreuz für die Sünden bezahlt hat, damit jeder, der Buße tut und auf ihn vertraut, ewiges Leben hat. Und genau um diese Person Jesus Christus geht es heute in unserem Text aus Kolosser 1, 15 bis 23. Und den möchte ich uns jetzt vorlesen, Kolosser 1, Verse 15 bis 23. Dort lesen wir: Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seines Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde, er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte, wodurch, durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn, sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Auch euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart in den bösen Werken, hat er jetzt versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht. Wenn ihr nämlich im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das verkündigt worden ist in der ganzen Schöpfung, die unter dem Himmel ist und dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Drei Punkte für die Predigt: Jesus Christus, der Schöpfer, Jesus Christus, der Erlöser. Und der dritte Punkt, eine Frage: Jesus Christus, deine Hoffnung im Leben und im Sterben? Fragezeichen. Der Text ist ja in einem Brief an die Kolosser geschrieben, und die Kolosser waren eine ganz normale Gemeinde, so wie wir. Eine reale Gemeinde, die auch Herausforderungen hatten. Und ganz besonders gab es anscheinend, wenn wir den ganzen Brief lesen, gab es eine gewisse Irrlehre, die sich breit gemacht hat in dieser Gemeinde. Oder die Kolosser waren in Gefahr, dieser Irrlehre zu glauben. Und diese Irrlehre, wir wissen nicht hundertprozentig, was es war, aber es ging ungefähr so. Die haben gesagt, das Universum ist voll mit geistlichen Mächten und Autoritäten. Und damit ihr, liebe Christen, wirklich geistlich seid, müsst ihr nicht nur Jesus mit einbeziehen, sondern auch all die anderen geistlichen Realitäten. Und Paulus? Paulus hilft dieser Gemeinde durch seinen Brief, eines zu verstehen. Jesus Christus ist der alles überragende Herrscher des Universums. Er ist der Erlöser und jeder, der ihm vertraut. Okay. Jesus Christus ist der alles überragende Herrscher des Universums. Und er ist der Erlöser. Und wer ihm vertraut, der ist heilig und tadellos und unverklagbar. Jesus ist genug. Das ist das, was Paulus ihnen hier sagt. Und so bete ich heute Morgen auch, dass wir die Größe und Schönheit von Jesus sehen und ihm vertrauen. Und hier sehen wir direkt am Anfang in Vers 15, wenn ihr reinschaut, dass Paulus sagt, Jesus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Und ich glaube, es sind zwei Dinge, die er damit sagt. Das eine ist, er sagt, Jesus ist der ewige Sohn Gottes, das ewige Ebenbild des Vaters. So wie wir das auch in dem Glaubensbekenntnis von Nicäa bekennt: Jesus Christus ist Gottes eingeborener Sohn, aus dem Vater geboren, vor aller Zeiten, von Ewigkeiten her gezeugt. Also es gab keinen Zeitpunkt in der Geschichte, an dem Jesus Christus nicht als Sohn Gottes existiert hätte. Er hat immer als Sohn existiert, aber der Sohn ist der Sohn und der Vater ist der Vater. Und zusammen mit dem Heiligen Geist sind sie eins, die Dreieinigkeit. Das ist das eine, was er hier sagt, wenn er darüber spricht, dass Jesus das Ebenbild des unsichtbaren Gottes ist. Aber es bedeutet, glaube ich, auch noch etwas anderes. Und wenn wir verstehen, wie dieses Wort Ebenbild benutzt wurde damals, dann erschließt sich uns eine weitere Bedeutung. Wenn ihr zum Beispiel an Johannes 1 denkt, dann lesen wir davon, dass das Wort die Welt geschaffen hat. Das Wort, oder in anderen Texten heißt es, die Weisheit hat die Welt geschaffen. Und die Weisheit wird in der damaligen Literatur, in denen die Juden und die damaligen Leute sich auskannten, sie wurde personifiziert und sie wurde unter anderem als das Ebenbild Gottes bezeichnet. Die Weisheit, das Wort. Aber was Paulus hier macht, ist ein Schritt, er geht einen Schritt weiter. Im jüdischen Denken war die Weisheit und das Wort immer nur eine Eigenschaft des einen wahren Gottes. Und was Paulus hier sagt, ist, die Weisheit, das Ebenbild Gottes, ist nicht nur eine Eigenschaft von Gott. Es ist eine Person, Jesus Christus, der Sohn Gottes. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes und ist deshalb auch, und so lesen wir das ja weiter, über alle Schöpfung. Aber lehrt die Bibel hier nicht, dass Jesus ein Geschöpf ist? Er ist der Erstgeborene, wie das vielleicht auch andere Religionen glauben oder auch die Zeugen Jehovas zum Beispiel glauben, dass Jesus zwar etwas ganz Herausragendes ist, aber er ist immer noch ein Geborener von Gott. Das heißt, es gibt nur einen Gott und Jesus ist ein Geschöpf von diesem Gott. Nun, dieser Begriff Erstgeborene hier am Anfang ist ein Titel aus dem Alten Testament. Ein Titel für den König David, wo wir lesen, und ich will ihn zum Erstgeborenen machen, zum Höchsten der König auf Erden. Jesus ist der Messias und was Paulus hier sagt ist, er ist der Erstgeborene, es ist ein Titel und als Erstgeborene ist er der Messias, der über alle Schöpfung ist. Und das sagt Paulus dann ja auch in den Versen 16 bis 17. Denn in ihm und durch ihn ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Seines Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, das sind Beispiele für verschiedene Engelswesen. Und dann sagt er, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Also drei Dinge, die wir, glaube ich, hier lernen können. Das erste ist, alles ist durch Jesus Christus entstanden, ja, auch das Unsichtbare. Wir Christen auch hier glauben wirklich, dass diese Welt durch einen Akt Gottes, durch Jesus Christus geschaffen wurde. Ich weiß nicht, ob du das glaubst. Ich weiß nicht, ob du das glaubst. Kann man das überhaupt heutzutage noch glauben? Ich erinnere mich an eine Geschichte mit meinen ehemaligen Kollegen. Ich habe erst BWL studiert und habe gearbeitet ein bisschen. Und dann bin ich zum Theologiestudium nach Amerika gegangen. Und nach meinem ersten Semester war ich zurück bei meinen alten Kollegen und wir saßen im Großraumbüro. Und sie wussten, was ich glaube und so. Und wir saßen mit 4, 5 Kollegen zusammen. Und einer lehnt sich so zurück in seinen Stuhl und sagt, aber Jonas, glaubst doch nicht wirklich, dass Gott die Welt geschaffen hat. Und alle waren, wie kann man nur so dämlich sein, das zu glauben? Ich sage, nee, das glaube ich. Und dann habe ich zurückgefragt, wie glaubst du denn, dass die Welt entstanden ist? Ich sage, ja, Urknall oder so, irgendwie Evolution. Ich sage, okay, aber woher kam das, was den Urknall ausgelöst hat? Und woher kam das? Und woher kam das? Und woher kam die Materie, die aus dem Nichts entstanden ist? Und dann guckt er mich an und sagt, naja, das, Jonas, sind Fragen, die sind zu hoch für uns Menschen zu fragen. Und der andere sagte dann nur aus Scherz, naja, vielleicht sind wir auch wie eine Murmel, die Welt eine Murmel in der Hand eines großen Kindes. 30 Sekunden vorher haben mich alle ausgelacht, dass ich glaube, dass durch Jesus Christus die Welt entstanden ist. Und dann haben sie auf einmal gemerkt, ups, auch wir haben gewisse Annahmen, die wir treffen, die wir nicht hinterfragen, die wir auch nicht beweisen können. Und deswegen glaube ich, ist es durchaus auch nicht intellektuell. Wir müssen nicht den Verstand ausmachen, um zu glauben, dass Gott die Welt geschaffen hat. Durch Jesus Christus ist alles entstanden, auch das Unsichtbare, das, was wir nicht sehen, auch daran glauben wir Christen. Und dann lesen wir weiter, alles wird von Jesus Christus erhalten. Also es gibt nichts und niemand, der heute hier sitzt und existieren würde, ohne dass Jesus dir gerade den Atem zum Atmen gibt. Alles wird von Jesus Christus erhalten. Und das Dritte, was wir dort lernen, ist, alles ist geschaffen für ihn, um ihm Ehre zu bringen. Jesus ist der König, der Könige, der Herrscher des Universums und alles in dieser Welt hat einen Zweck, eine Endbestimmung. alles, was wir sehen, auch von der sichtbaren Welt, aber auch die unsichtbare Welt, die wir nicht sehen, ist geschaffen, um einer Person Ehre zu bringen. Das ist Jesus Christus. Und wenn du Christ bist, wenn Jesus dein König ist, dann darf das ganz tiefe Gelassenheit in dein Leben bringen. Jemand schrieb, für diejenigen, die von Christus erlöst wurden, hat das Universum keinen letzten Schrecken. Sie wissen, dass sie Erlöser, auch Schöpfer, Herrscher und Ziel von allem ist. Wir, die wir Jesus Christus meinen, unseren König nennen können, brauchen keinen letzten Schrecken mehr in dem Universum fürchten. Ja, es wird Dinge geben, auch Täler geben, durch die wir gehen müssen, auch als Christen. Wir werden auch Angst haben. Die Welt ist voll von Verlusten. Und wenn du irgendetwas in dieser Welt liebst, dann wirst du auch gewisserweise eine gesunde Angst vor dem Verlust haben. Und du wirst auch gesund trauern, wenn du es verlierst. Vielleicht deinen geliebten Menschen oder eine Fähigkeit oder was auch immer. Diese Ängste sind real und richtig und wichtig. Sie zeigen an, dass wir etwas wirklich verlieren können in dieser Welt, was wir lieb haben. Aber was dieser erste Abschnitt uns sagt, ist, dass wir durch die Trauer und durch die Ängste, was auch immer wir erleben in unserem Leben, dass wir durch die Trauer und die Ängste gehen können mit einem felsenfesten Fundament. Am Ende wird alles durch Jesus gut werden. Jesus hat alles in deinem und meinem Leben unter Kontrolle. Wisst ihr, wir haben Zugang zu diesem König im Gebet. Diese Woche ist ein ganz bekannter und wichtiger Theologe gestorben, Tim Keller. Der ein oder andere kennt ihn vielleicht. Dieser Tim Keller hat einmal Folgendes gesagt. Die einzige Person, die es wagt, einen König um 3 Uhr morgens für ein Glas Wasser zu wecken, ist ein Kind. Und er sagt, wir Christen haben diese Art von Zugang zu Gott. Zu dem Gott, der alles geschaffen hat und alles erhält und dem alle Ehre gebührt. Und dann lesen wir weiter, dass dieser Christus das Haupt der Gemeinde ist. Und vielleicht fragt ihr euch jetzt, naja, warum steht das da, dass er das Haupt der Gemeinde ist, der König, der Herrscher über die Gemeinde? Warum um alles in der Welt taucht die Gemeinde an diesem Punkt auf? Nun, um das zu verstehen, müssen wir uns die nächsten Verse angucken und werden ganz am Ende der Predigt nochmal darüber nachdenken. Also wir haben gesehen, Jesus Christus ist der Schöpfer von allem. Und der zweite Punkt ist, Jesus Christus ist der Erlöser. Und lesen wir dann in Vers 18 in der Mitte, er, der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Und wir überlesen das ja so schnell und merken gar nicht, wie krass das eigentlich ist, was Paulus da eigentlich sagt. Wie kann das sein, dass derjenige, durch den alles geschaffen wurde, der alles am Leben erhält und dem alle Ehre gebührt, wie kann diese Person sterben? Wie ist das möglich? Und Paulus hilft uns, das zu verstehen in den Versen 19 bis 20. Dort lesen wir, denn es gefiel Gott, in ihm, in Jesus, alle Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Der Grund, warum dieser Jesus sterben musste, ist, dass es Frieden und Versöhnung für Menschen gibt, die in Feindschaft mit Gott sind. Und das lesen wir immer wieder auch in der Bibel, ganz besonders in 1. Mose 3, wo wir das lesen, dass die Menschen gegen Gott rebellieren, Adam und Eva, und diese Trennung und Feindschaft und Rebellion kommt in die Welt. Und das ist der Grund, warum Jesus sterben musste. Wir lesen auch weiter in der Bibel, dass der Lohn der Sünde der Tod ist, die ewige Trennung von Gott in der Hölle. Ich weiß nicht, wie du darüber nachdenkst, über die Ewigkeit und die Hölle. Vielleicht denkst du jetzt, das ist ein bisschen drakonisch oder nicht. Kann Gott nicht einfach über unsere Sünden hinwegsehen? Ich glaube, wenn wir verstehen, gegen wen wir sündigen dann verstehen wir auch, dass die kleinste Sünde in unserem Leben ein ewiges Urteil verdient. Ein Theologe hat es einmal so verglichen. Stell dir vor, du machst heute Nachmittag noch einen Spaziergang am Aasee. Und dann kommst du zu diesen großen Billardkugeln am Aasee und da sitzt jemand und reißt einer Fliege Beine aus. Ja, sitzt da, hat eine Fliege, reißt die Beine aus. Und was machst du? Du wirst wahrscheinlich denken, das ist schon ein bisschen komisch, aber du wirst einfach vielleicht ein bisschen schneller vorbeigehen und wirst sie machen lassen. Stell dir vor, er sitzt da mit einem Frosch und reißt ihm die Beine aus. Du wirst wahrscheinlich noch ein bisschen schneller an ihm vorbeigehen. Und stell dir vor, da sitzt jemand mit einem Welpen dort an der Kugel und versucht, dem Welpen die Beine auszureißen. Da würden wir wahrscheinlich die Polizei rufen. Und dann, um das noch deutlicher zu machen, dann stell dir vor, dort sitzt jemand und versucht, einem Kind die Beine auszureißen. Du würdest sofort anfangen, versuchen, dieses Baby zu befreien und zu retten. Und was ist der Unterschied in diesen verschiedenen Szenarien? Jedes Mal versucht einer, einem anderen Lebewesen ein Bein auszureißen. Aber der Unterschied ist, und das, was unterschiedliche Reaktionen auch in dir gerade eben hervorgerufen haben, ist das Objekt, dem das widerfährt. Und die Schwere und die Ernsthaftigkeit deiner und meiner Sünde misst sich daran, gegen wen wir sündigen. Unsere Sünde richtet sich gegen den heiligen, gerechten und ewigen Gott, dem alles gehört und dem alle Ehre gebührt. Und die kleinste Sünde ist Rebellion gegen den ewigen König. Es ist eine ewige, unendliche Beleidigung des ewigen Gottes. Und die einzige gerechte Antwort Gottes auf deine Sünde ist der Tod. Und es gibt nur eine Möglichkeit, wie ein Mensch dem ewigen Tod entgehen kann, wie aus Feindschaft Friede wird und wie aus Entfremdung eine Beziehung wieder entstehen kann. Du brauchst einen Stellvertreter. Du brauchst jemanden, der an deiner Stelle für deine Sünden stirbt. Und das ist genau das, was Jesus getan hat. Jesus, der Sohn Gottes, das Ebenbild Gottes, ganz Gott und ganz Mensch, stirbt stellvertretend am Kreuz für die Sünden der Welt und versöhnt die Welt mit Gott. Und so wie die Sünde von Adam und Eva die ganze Welt hat fallen lassen und die Welt seitdem ächzt und stöhnt, so wird durch Jesus die ganze Welt wieder hergestellt und versöhnt und erneuert. Und Jesus ist der allererste, lesen wir, den der Vater von den Toten auferwecken wird. Aber wir wissen auch, dass er nicht der Einzige bleiben wird. Erst Christus, Paulus macht das ganz deutlich im ersten Korintherbrief, erst Christus und dann all die anderen Menschen, die Jesus Christus vertrauen. Und selbst der Tod verliert in der Gegenwart Jesu seine Schrecken, wenn wir Jesus Christus vertrauen. Es gibt keinen anderen Weg als Jesus Christus. Und deswegen möchte ich dich herausfordern, wenn du Jesus Christus noch nicht vertraust heute Morgen, komm und vertraue dich diesem Jesus an. Er ist die einzige Hoffnung im Leben und im Sterben. Und was können wir weiter lernen aus diesen beiden Punkten? Was wir weiter lernen können aus dem ersten und zweiten Punkt zusammen ist, dass du und ich geschaffen wurden für Jesus. Das heißt, wenn du nicht für ihn und in Abhängigkeit von ihm lebst, dann lebst du das Leben auf der Erde in einer Art und Weise, wie der Schöpfer es sich nicht gedacht hat. Du bist auf ihn hingeschaffen, für ihn zu leben. Und wir wollen, das merken wir doch jeder von uns in unserem Herzen, wir wollen für etwas oder jemandem leben. Wir streben nach Sinn und Bedeutung und Annahme und echter Ruhe in unserem Leben. Und wir suchen es überall in dieser Welt, in der Schöpfung. Und es funktioniert nicht, weil du dein Leben mit Dingen füllst, die dieses Verlangen nach dem Ewigen niemals stillen können. Und so suchst du in der Schöpfung nach ewiger Hoffnung und Bedeutung. Und was du damit ausdrückst nach außen, oder was du damit ausdrückst, ist, ich will mich Gott nicht unterordnen und für dich leben. Es geht letztendlich um mich. Und wir merken, dass diese Haltung, wenn wir gegen Gott in so einer Art und Weise leben, uns letztendlich leer zurücklässt und uns nicht zur Ruhe kommen lässt. Das ist ein bisschen so wie ein Kassenautomat am Parkplatz. Wir fliegen ja morgen nach Amerika zum Heimaturlaub oder ja zu der Familie von meiner Frau. Stell dir vor, ich habe noch ein paar Euros in meiner Tasche und wir kommen an einen Parkplatz in Amerika und da muss man Geld reinschmeißen. Und ich stelle mich da hin und nehme meine Euros, das ist ja Geld, das glänzt ja auch, und ich schmeiße es da immer wieder rein. Und was passiert? Es fällt immer wieder unten raus. Und immer wieder muss ich es reinschmeißen, immer wieder reinschmeißen. Und ich erhoffe mir, wenn ich nur genug Euros jetzt reinwerfe, irgendwann muss der Kassenautomat doch meine Geldstücke nehmen. Aber er macht es nicht. Warum? Weil dieser Automat nicht designt war für Euros, sondern für Dollar. Und ich kann mein ganzes Leben vor diesem Kassenautomaten stehen und Geld einwerfen, Euros reinwerfen. Aber sie werden immer wieder rauskommen und mir sagen, versuch's nochmal. Und genauso sind wir Menschen auch, wenn wir uns selbst in den Mittelpunkt stellen dieser Welt. Und wenn wir denken, dass sich alles um uns dreht und dass uns die Welt am Ende des Tages, dass wir Sinn und Erfüllung in den Dingen dieser Welt finden. Und so schmeißen wir alle möglichen Dinge in den Geldautomaten unseres Lebens, von dem wir erhoffen, dass sie uns endlich glücklich und zufrieden machen und uns wirklich zur Ruhe bringen können. Unser Job, unser Geld, Sex, Macht, Ehe, Aussehen, Freunde. Wir versuchen es zu stillen und merken doch letztendlich, dass es immer wieder unten rausfällt. Wir versuchen mehr einzuwerfen und immer werden wir enttäuscht. Und warum? Weil wir so leben, als ob es am Ende des Tages um uns geht und die Welt. Es geht nicht um uns Menschen, es geht um Gott. Diese Welt wurde nicht designt, dass am Ende du im Mittelpunkt stehst oder diese Welt im Mittelpunkt steht. Die Welt wurde geschaffen, damit Gott im Mittelpunkt steht und Jesus Christus geehrt wird. Es geht nicht um dich in diesem Leben, sondern um Gott und seine Ehre. Und du wirst nur dann wahrhaft Ruhe und Freude und Frieden und Zuversicht finden, wenn du dich diesem einzig wahren Gott unterordnest und das stellvertretende Werk am Kreuz von Jesus für dich persönlich annimmst. Es kann ganz einfach anfangen, indem du sagst, Jesus, ich bekenne dir meine Sünden und ich vertraue dir, dass du alles am Kreuz getan hast, damit ich gerettet werden kann. Und ich vertraue dir, Jesus. Und dann findet diese wunderbare Transformation statt. Dann werden wir aus Feinden Kinder Gottes. Da, wo die Beziehung zerbrochen war, wird die Beziehung geheilt. Und das ist unser dritter Punkt, genau das haben die Gläubigen in der Stadt von Kolossä auch gemacht. Guck nochmal in den Versen 21 bis 23. Er sagt zu den Christen in der Gemeinde in Kolossä, ihr wart einmal, was wart ihr? Ihr wart entfremdet, Vers 21, und feindlich gesinnt in den bösen Werken. Und jetzt seid ihr, Vers 22, versöhnt, heilig, tadellos und unverklagbar. Und dieser große Wechsel von Feinden Gottes zu versöhnten Kindern Gottes hat stattgefunden, indem sie Jesus Christus vertraut haben. Es war also durch Christus allein, und das lesen wir dann in den Versen im Vers 23, wo er sagt, wenn ihr nämlich im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das verkündigt worden ist in der ganzen Schöpfung, die unter dem Himmel ist. Also den Kolossern wurde diese Botschaft des Evangeliums von Jesus Christus verkündigt, so wie sie auch in der ganzen Schöpfung verkündigt wurde. Und sie haben sich in dieser Hoffnung des Evangeliums, diesen Verheißungen des Evangeliums festgemacht. Sie haben der Hoffnung des Evangeliums geglaubt. Die einzige Weg, wie wir Frieden haben können mit Gott. Aber, und das macht Paulus jetzt hier auch nochmal deutlich am Ende, Errettung und Heil ist nicht wie ein Gegenstand, den wir von einer Person geschenkt bekommen. Errettung ist nicht wie ein Gegenstand, den man von einer Person geschenkt bekommt. Lass mich das erklären. Christ zu werden ist nicht so wie Weihnachten. Ja, also Weihnachten, meine Oma schenkt mir ein Geschenk und ich sage, danke Oma, ich nehme das Geschenk an und im Januar genieße ich das Geschenk, auch ohne dass Oma da ist. Ich kann das Geschenk unabhängig von Oma benutzen. Ich brauche Oma nicht mehr. Sie hat mir das gegeben. So ist Errettung nicht. Nein, Errettung ist, der Menschen ist viel besser vergleichbar mit kleinen Kindern, die am Beckenrand von einem Schwimmbecken stehen. Ja, wir werden ja, wie ich gerade erzählt, nach Amerika reisen und der Papa von Paige, der hat einen Pool im Garten und da werden wir auch schwimmen. Und eines der schönen Dinge ist, die man als Eltern machen kann, die Kinder können am Rand stehen und reinspringen und man fängt sie und man fühlt sich total stark als Papa und angenommen und wertgeschätzt und so all diese Dinge. Also da freue ich mich schon drauf. Aber stellt euch vor, unsere Nora steht auf dem Sprungbrett. Ich bin unten im Wasser und sage, spring, vertrau mir, ich kann dich retten. Und sie hat keine Schwimmflügel an. Ja, also ich muss sie fangen. Und dann springt sie in meine Arme, ich fange sie auf. Aber sie kann dann nicht sagen, naja, jetzt bin ich ja gesprungen, jetzt bin ich ja gerettet, jetzt brauche ich dich nicht mehr, Papa, du kannst jetzt weggehen. Nein, was würde passieren? Das Kind würde untergehen, Nora würde untergehen. Die einzige Hoffnung im ersten Sprung vom Beckenrand und auch im Wasser bin ich als Papa. Und genauso ist es auch im Glauben. Ja, es gibt den Moment, wo wir sagen, ich vertraue dir, Jesus. Und dieses erste Springen, eine Bekehrung, Jesus zu vertrauen. Aber dann bis in alle Ewigkeit ist Jesus Christus, der Herrscher und Erlöser des Universums, meine einzige Hoffnung, meine Rettung und deine Rettung hängt mit der Person Jesus Christus zusammen. Verlieren wir Jesus, verlieren wir unsere Rettung. Und deswegen lesen wir immer und immer wieder in der Bibel, dass die Schreiber der Bibel uns erinnern, haltet fest am Evangelium, bleibt standhaft. Und das ist genau das, was Paulus hier auch macht. Aber was er damit nicht meint, ist, dass man im Nachhinein versucht zu beweisen, dass man würdig war. Nein, das ist es nicht. Er sagt auch nicht, es kann sein, dass ein wiedergeborener Mensch sein Heil verlieren kann. Was er sagt, ist, jeder wahre, wiedergeborene Christ wird am Ende des Tages sich im Glauben an Jesus Christus klammern. Zeichen eines wahren Christen ist, dass er Jesus nicht loslässt und festklammert. Ein Christ weiß, dass von jetzt bis in alle Ewigkeit seine einzige Hoffnung Jesus Christus ist. Und deswegen müssen wir uns das Evangelium immer und immer und immer wieder predigen. So wie wir das letzte Woche in dem Psalm gelesen haben. Wir müssen es zu uns selbst predigen. Und wir müssen immer wieder neu über das Kreuz staunen. Ich möchte noch mal kurz zu euch drei Täuflingen sprechen. Ihr habt diesen ersten Sprung getan in das Wasser, in die Arme von Jesus. Aber es wird zwei Dinge geben, die passieren werden im Laufe eures Lebens als Christen. Zwei Dinge, die passieren werden. Ihr werdet immer mehr und mehr erkennen, wie heilig und perfekt Gott ist und wozu er euch aufruft. Ihr werdet an Erkenntnis Gottes zunehmen. Das ist das eine. Das andere ist, ihr werdet immer mehr erkennen, wie sündig und verdorben euer Herz wirklich ist. Und diese beiden Dinge gehen auseinander und wenn ihr nicht aufpasst, dann werdet ihr verzweifeln. Eure Erkenntnis zwischen dem, was Gott fordert und dem, was ihr in eurem Herzen seht, wird im Laufe des Christenlebens immer, immer größer werden, weil wir Gott mehr erkennen und uns selbst mehr erkennen. Ihr, auch ihr drei und wir alle Christen, wir müssen uns immer wieder an das Evangelium erinnern und darüber staunen, wie groß das Werk von Jesus ist. Dass egal, wie viel ich von Gott erkenne und egal, wie tief ich auch in das Herz, mein eigenes Herz reingucke, das Kreuz von Jesus wird immer ausreichen. Das ist die große Hoffnung, die wir haben und deswegen klammern wir uns auch an ihn. Und jetzt, damit kommen wir zum Schluss der Predigt, können wir die Frage, die offene Frage vom Anfang beantworten. Warum in alles in der Welt ist die Gemeinde in diesem, taucht diese Gemeinde, die Gemeinde in dem Text auf, wo es darum geht, dass Jesus herrscht? Warum schreibt Paulus dort über die Gemeinde? Er sagt, Jesus ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Nun, die Gemeinde sind alle Menschen, die Jesus Christus vertrauen und sich in ihm festmachen. Es sind diejenigen, die einmal so wie Jesus Christus von den Toten auferstehen werden, so wie Christus auch auferstanden ist. Es sind diejenigen, die zu Jesus Christus gehören. Sie sind sein Leib. Und wisst ihr was? Wir lesen das in der Bibel immer wieder. Wir werden einmal zusammen mit ihm sein und wir werden herrschen als Gemeinde mit Jesus. Nicht unabhängig von Jesus, aber in der Verbindung mit Jesus. Paulus schreibt, dass wir Engel richten werden. Und ganz am Ende der Bibel in Offenbarung lesen wir, dass wir als Christen mit Jesus bis in alle Ewigkeit herrschen werden. Und ich glaube, deswegen schreibt Paulus das da rein. Das ist das Erstaunliche an der Gemeinde Jesu Christi, an jeder lokalen Gemeinde Jesu Christi, auch dieser Gemeinde hier vor Ort. Sie ist auf dieser Welt verachtet, klein und unbedeutend. Aber ich möchte uns ermutigen, wir gehören zu dem, durch den alles geschaffen wurde. Wir gehören zu dem, durch den alles erhalten wird. Wir gehören zu dem, für den alles geschaffen wurde. Wir gehören zu dem, der für unsere Sünden am Kreuz bezahlt hat. Wir gehören zu dem, der als Erster aus den Toten auferstanden ist. Und wir werden einmal mit ihm auferstehen. Und wir werden einmal als Leib zusammen mit ihm herrschen. Jesus ist genug für dein Leben jetzt und bis in alle Ewigkeit. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort, dass du uns nicht alleine gelassen hast, sondern dass du uns gesagt hast, was das Problem ist und wie wir gerettet werden können. Und so bitte ich dich, dass wir das vielleicht heute zum ersten Mal erkennen oder wieder neu sehen, wie groß du bist und uns daran erfreuen. Amen.